Hallo liebe Leute, willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Stoner Frank und Frei hier auf NuWiso. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute zu einem Thema, was auch ein bisschen der Jahreszeit entspricht. Ich meine, ich weiß, wir machen ja Sendungen, die jetzt nicht nach einer Woche ihre Gültigkeit verlieren, aber trotzdem, das sage ich auch selbst immer, gilt es ja für uns Menschen, so in diesen Rhythmen zu schwingen, auch in den Jahreszeiten, haben wir oft ja auch hier schon thematisiert. Und das ist jetzt eben Weihnachtszeit und deswegen habe ich mich auch so ein bisschen inspirieren lassen von diesem Thema. Weihnachten, Jahresabschluss auch. Es ist die letzte Sendung, die letzte aus der Stoner-Reihe, die ich hier in diesem Jahr drehe. Und deswegen ein bisschen eine besondere Sendung. Und jetzt will ich aber auch nicht eine reine Weihnachtssendung draus machen und mit irgendwelchen Klischees oder auch einfach Dinge wiederholen, die man eh schon weiß. Und möchte in dem Zusammenhang auch auf eine andere Sendung verweisen, die auf NuWiso gedreht wurde, nämlich Flugmodus mit unserem neuen lieben Kollegen Michael, der schon einige interessante Dinge zu dem Thema Weihnachten und Tradition von Weihnachten, Wandel der Werte aufgezeigt hat. Super Sendung, kann ich nur eben empfehlen. Und habe mir die natürlich auch angeschaut und möchte jetzt nicht diese ganzen Dinge einfach dort nur wiederholen, sondern möchte schon doch mit Weihnachten einsteigen, aber das führt uns dann noch in ein tieferes Thema. Und das Thema heißt eigentlich Astrotheologie. War auch ein kompliziertes Wort, wenn es schon so losgeht, Astrotheologie. Und es ist auch tatsächlich ein durchaus komplexes Thema. Es ist eine Wissenschaft, es ist ein wissenschaftliches Thema, wenn ihr so wollt. Ich schätze, man kann sogar sagen, vielleicht die älteste Wissenschaft der Welt. Ja, Punkte dafür werde ich jetzt hier euch aufzeigen. Aber was es ganz grundsätzlich geht bei Astrotheologie, um es ganz einfach zu erklären, die Idee dahinter ist, dass alle Mythen oder weitgehend alle Mythen, da wird man noch genauer darauf zu sprechen kommen, aber dass halt Mythen und religiöse Erzählungen, religiöse Narrative, dass die aus dem Stoff gestrickt sind, aus Sternendeutung. Aus den Vorgängen, die im Himmel sind, wo ständig eine Dynamik ist. Und im Grunde genommen, dass aus dem Beobachten des Himmels und aus dem Erkennen der Dynamiken im Himmel, dass das die Grundlage wurde, um dann Narrative zu entwickeln. Das ist natürlich auch ein Thema heute, Astrotheologie, was sich wunderbar einreiht in viele Folgen, die ich hier schon gemacht habe. Es streifen offensichtlich Themen wie die Himmelsscheibe von Nebra, überhaupt auch Archäologie, die früheren Zeiten von Sternkunde. Es streift natürlich auch das Thema Religion. Ich hatte hier schon was gemacht über das Christentum. Natürlich hat es auch damit zu tun. Und es ist durchaus wichtige Informationen oder ganz wichtig, glaube ich, diese Dinge zu verstehen. So. Na, steigen wir mal ein, eben bei Weihnachten. Ich glaube, ich sage euch nichts Neues, wenn ich darauf hinweise, dass dieses wichtige Fest des Christentums, geht um die Geburt von Jesus, dass es zeitlich ganz eng gekoppelt ist an die Wintersonnenwende. Ja, das wissen wir, glaube ich, alle. Und die Symbolik wird da auch schon klar. Jesus ist halt es ist ein Sonnengott, es ist ein solarer Gott und er wird dort geboren an die Wintersonnenwende, wo eben auch sozusagen die Sonne neu geboren wird. Tatsächlich ist ja die Wintersonnenwende einer von diesen vier Kardinalstagen und die Wintersonnenwende ist eben die längste Nacht. Das heißt, die Dunkelphase ist zu dem Zeitpunkt am größten, die Lichtphase am geringsten. Und ab dem Zeitpunkt ist sozusagen ein Wendepunkt, der eintritt und es geht dann langsam, wird das Licht wieder stärker. Das heißt, man kann dann in dieser Symbolik ganz offensichtlich davon sprechen, also es ist sozusagen die Wiedergeburt des Lichts. Die Wiedergeburt der Sonne. Und in diesen Parametern spielt sich das ab. Bei Christus möchte ich auch nur noch mal kurz hinweisen, auch auf Ostern. Ja, das ist dann Ostern offensichtlich auch einer von den Tagen, die eng an Kardinaltage gekoppelt sind. Natürlich ist Ostern jeden Tag, jedes Jahr verschiebt sich das ein bisschen. Das ist interessant. Das ist eine Verbindung von Mondkalender und Sonnenkalender, dass man dieses Osterfest bestimmt. Aber offensichtlich hängt es eng auch mit einem von diesen Kardinaltagen zusammen, nämlich mit der Tages- und Nachtgleiche. Das Osterfest wird da definiert. Das ist der Ostersonntag ist der erste Sonntag nach dem ersten Vollmond. Nach Frühlingsanfang. Frühlingsanfang ist eben dieser Kardinaltag, 21. März, Tag und Nachtgleiche. Das heißt, auch da siehst du sofort diese astronomische Verbindung. Und nichts anderes ist Astrotheologie. Ja, ich meine, es scheint banal zu sein, aber das ist eben offensichtlich so. Und jetzt, wo ich schon zwei Kardinalstage genannt habe, es ist ja so, wenn wir den Lauf der Sonne als ein Jahr sehen und es gibt diese vier Kardinaltage, die beiden Tag- und Nachtgleichen und die beiden Sonnenwenden. Und diese vier Tage, die unterteilen das Jahr in die Jahreszeiten, in vier Sektoren. Und das ist im Grunde eine ganz simple Geschichte, dass das Jahr als ein Kreis dargestellt wird. Das ist geometrisch sinnvoll, es ist eine Kreisbewegung. Und wenn du diesen Kreis nimmst und du trägst dann die vier Kardinaltage ein, was erhältst du? Ein Kreuz. Ja, das ist das Kreuz, was jetzt das Symbol des Christentums ist, ist ein ganz altes Symbol. Und man hat es auch weltweit in archäologisch und dann taucht es immer wieder auf. Weil das ist Astrotheologie. Das ist das Kreuz, was das Jahr strukturiert, was den Jahreskreislauf unterteilt in diese vier Jahreszeiten. Natürlich besonders wichtig in der nördlichen Hemisphäre, in den Landen, wo wir leben, weil dort diese Jahreszeiten natürlich eine ganz andere Bedeutung haben als in Ländern, die mehr im tropischen Bereich sind. Da spielt es gar nicht so eine große Rolle. Ja, steigen wir mal ein so bei so ein paar Solan-Typen. Ich habe schon gesagt, Christus ist ein Solar-Typ, ein Sonnengott. Es gibt unglaublich viel, was dazu hinweist. Ich habe jetzt mal ein Christusbild genommen und Klassiker ist natürlich hier der Heiligenschein. Ja, haben wir natürlich nicht nur bei Christus, aber dieser Heiligenschein, es leuchtet. Es ist auch ein Sonnensymbol. Ich habe übrigens sehr dieses Christusbild gewählt, weil das so dieser Archetyp Christus, gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man ihn darstellt, ist mir eigentlich irgendwie der freundlichste, der liebste. So ein Kruzifix, ein Christus, der an ein Kreuz genagelt ist. Die Sonne, die an das Kreuz genagelt ist. Ja, man kann diese Symbolik erschließen, aber es ist dann eben schon durch dieses Narrativ, wird es dann schon ziemlich unheimlich, fast schon... Um es jetzt nicht zu provozieren zu sagen, aber aus meiner Sicht ist es fast schon ein düsteres, ein vielleicht sogar schon schwarzmagisches Symbol, weißt du, den Sonnengott ans Kreuz genagelt, diese Qual und so weiter. Deswegen, mir gefällt dieser Christus eigentlich am besten, so von den Darstellungen her. Es ist halt das Herz im Zentrum und diese Offenheit und das Herz, was strahlt. Das geht so in die Richtung, die ich auch immer gut finde, halt diese einfache Frömmigkeit, weißt du, diese Hingabe, das ist Liebe so. Und das ist dann egal letztens, ob das dann Christus ist oder nicht. Und wie genau diese Narrative stimmen, der Archetyp gefällt mir, das kann ich damit sagen. Deswegen habe ich diesen hier gewählt. Gäbe natürlich noch andere, wo du diese Sonnensymbolik vielleicht noch mehr siehst. Übrigens auch die Dornenkrone. Ja, die Dornenkrone von Christus ist nichts anderes als ein Sonnensymbol. Und wenn wir schon beim Thema Krone sind, ich schätze sogar auch diese weltlichen Kronen jetzt von irgendwelchen Fürsten oder Königen sind letztens auch nichts anderes als Sonnensymbole. Was ist es denn? Ein goldener Kranz, den du anders mit Zacken, vielleicht ein paar Karfunkelsteine drin, das ist ein Sonnensymbol. Ja, das ist wie dasselbe Bild, was du siehst, wenn eine Sonnenfinsternis ist und du siehst nur so die Strahlen da so rausgehen. Diese Symbolik ist da. Aber Christus ist natürlich nicht der einzige Sonnentyp. Und wir könnten jetzt auch die ganze Sendung dem widmen, Analogien zu finden zwischen den Geschichten von Christus und dann auch von anderen Religionen, zum Teil ältere Religionen, wo halt eben dieselben Archetypen vorkommen, Mithras und so weiter. Und ja, Kollege Michael hat auch das eine oder andere da schon sehr gut hier aufgedröselt. Mir reicht es jetzt erstmal zu sagen, Christus ist einer von diesen Sonnenfiguren. Aber es ist nicht die einzige. Wie gesagt, man könnte ganz viele nennen. Ich habe jetzt mal hier rausgesucht noch diesen hier. Krishna, das ist der indische Gott Krishna. Und sehen wir dasselbe. Auch hier dieses Leuchten drumherum. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, könnte auch ein Ausdruck sein von sowas wie Aura oder der Erleuchtete, der dann auch leuchtet. So kann man es durchaus auch erwähnen. Aber ich schätze auch da, besteht da eine Analogie, das ist dieses Leuchten. Interessant ist übrigens, wenn wir das jetzt hier anschauen, fällt auf, ja guck mal, das ist ja sowieso eigentlich in ziemlich vielem ähnlich zu Jesus. Guck mal, auch hier ein Lämmchen und schon der Name Krishna, Christus, klingt irgendwie verwandt miteinander. Ich weiß, es ist jetzt schwierig, das etymologisch zu belegen, weil natürlich indisch, wenn es da zurückgeht auf Sanskrit, da hat dieses Kr und die Silben haben dort eine gewisse andere Bedeutung. Aber trotzdem, auch das halte ich für durchaus legitim in diesem Thema und dass man auch die Sprache als eins der als so ein Anzeiger nimmt, von wo gewisse Verbindungen sind. Und ich weiß, das ist in jedem einzelnen Fall auch immer streitbar. Das ist, kann man argumentieren, etymologisch, also diese Herkunft von Worten und von Sprache, ob das wirklich nachvollziehbare Zusammenhänge sind. Aber einfach, dass es gewisse Synchronizitäten gibt, dass gewisse Wortstämme scheinbar immer wieder auftauchen, finde ich hochinteressant und auf jeden Fall inspirierend. Wie gesagt, in jedem einzelnen Fall könnte man oder müsste man vielleicht noch genauer schauen, kann vielleicht auch etymologisch in eine andere Richtung argumentieren. Aber spannend ist es allemal. Christus, Krishna. Ja, Lämmchen und auch wie Jesus. Man könnte jetzt da noch mehr finden. Zum Beispiel möchte ich noch einen reinschmeißen, hier ägyptische Gottheit Amon-Ra. Ra, das kommt auch ganz oft vor. Und Ra ist auch schon interessant, weil Ra als Sonne gesehen, ich meine, wir haben das englische Wort Ray, R-A-Y geschrieben. Das sind Strahlen, die Sonnenstrahlen. Also Ray, da steckt es schon drin, dieses Ra auch. Ja? Und, alter ägyptischer Sonnentypus. Aber es gibt es auch, und das ist das Spannende, das gibt es auch in der modernen Zeit. Denn diese Mythen, Geschichtenmacher, ja, das hat eine Tradition bis in unsere Zeit rein. Und wir haben das auch schon hier mal angesprochen, Hollywood. Was er heißt, ist nichts anderes als der Zauberstab, der Hollywood. Ja. Das sind die Mythenmacher von heute. Und zum Teil sind es tatsächlich Leute, die aus meiner Sicht ein gewisses Wissen haben auch über diese Dinge. Und so, dass da nicht zufällig so manche Drehbücher ihren Einzug finden in Hollywood, sondern dass da auch tatsächlich ein älteres Wissen dahinter steht. Denn der nächste zum Beispiel, den kennt ihr alle, ist für mich direkt hier in einer Linie als Solar-Typ. Schauen wir uns doch mal diesen hier an. Das ist auch ein Solar-Typ. Das ist hier aus Star Wars, Luke Skywalker. Hey, und Leute, allein der Name sagt schon alles, oder? Luke Skywalker. Lu ist der alte keltische Name für die Sonne, den Sonnengott. Es gibt ganz viele Städte, die nach benannt sind. Lutetia, wir Asterix-Leser kennen diese Geschichten. Ja. Lutetia, der alte Name für Paris, da ist Lu drin. Lugdunum, der alte Name für Lyon, die Stadt Lyon, das ist Luke. Luke. Du siehst es aber auch in England. Londinium, was zu London wurde. Lun, das ist dasselbe. Das ist Lu. Lu ist der Kern davon. Lu ist die Sonne. Und das ist auch der Name Luke. Und dann aber noch der Nachname ist fast noch interessanter, wenn man das erstmal checkt. Der Skywalker. Also die Sonne, die am Himmel entlang wandert, das ist der Luke Skywalker. Das ist 100% ein astronomischer Bezug. Das ist Astrotheologie. Du hast sozusagen eine Story, ein Narrativ, was auch ein zeitloses Narrativ ist. Und du hast aber dort Bezug zu kosmischen Ereignissen. Du hast eben den Lichttypen. Ja? Und das ist hier der Luke Skywalker. Man könnte noch mehr Figuren finden aus der Popkultur. Ich würde beispielsweise meinen, auch so eine Figur wie Superman ist für mich auch ein solarer Typ. Nicht zuletzt wegen dem S drauf und so weiter, aber ne, interessant. Ja, wenn wir so diese ganzen Geschichten anschauen, hier den Lauf der Zeit und so weiter und auch auf unsere Kalender kommen, müssen wir uns ein bisschen so Zahlen anschauen. Und eine Zahl ist, die uns da ständig anspringt förmlich und das ist die 12. Das ist die 12. Und ich zeige euch hier mal etwas, was ihr auch alle kennt. Das ist der Zodiac, der Tierkreis. Und offensichtlich ist es in 12 Häuser unterteilt. Es gibt 12 Sternzeichen. Die 12 taucht überall auf. Ich meine, wir haben 12 Monate im Jahr. Unsere ganze Chronologie ist so. Schauen wir unseren Tag an. Der Tag hat 24 Stunden. Warum? 2 mal 12. 12 für den Tag, 12 für die Nacht. Dann, wenn wir die Stunde anschauen, 60 Minuten, das ist ein Vielfaches von 12. Dann die Sekunden, ein Vielfaches von 12. Überall taucht diese 12 auf. Und erst dann eigentlich, wenn wir jetzt bei Chronologie sind, also wie ordnen wir Zeit, eben diese Aufteilung in Jahre, Monate, Wochen, Stunden und so weiter, erst dann auf einer sehr kleinen Ebene, nämlich dann, wenn es darum geht, um Zehntelsekunde und so weiter, dann greift unser Dezimalsystem. Was wir sonst ja überall in unserer wissenschaftlich-materialistischen Welt haben, weil es halt sehr praktisch ist zum Rechnen, da greift es auf einmal. Aber da sehen wir schon, dass es erst in Zeiten der industriellen Revolution oder der beginnenden Moderne eigentlich so weit gekommen ist, dass man dann auf dieses Dezimalsystem übergegangen ist. In der Französischen Revolution ist da viel passiert. Napoleon, die haben auch einen eigenen Kalender eingeführt und so weiter. Und da wurden all diese, diese alten Maßeinheiten verworfen. Man hat ein Dezimalsystem etabliert, das metrische System und so weiter. Alles läuft auf Zehnerrhythmen. Ne? Und man sieht das wunderbar da auch in der Zeit, weil eben sowas wie Zehntelsekunden, das hat man früher gar nicht gebraucht. Also solche kleinen Maßeinheiten waren in der praktischen Welt vor ein paar hundert Jahren einfach nicht notwendig. Und das ist auch erst durch das Maschinenzeitalter, durch Industrialisierung gekommen, dass wir überhaupt auch so kleine Zeiteinheiten messen können und das auch überhaupt brauchen für gewisse Prozesse. Vorher hat das keine Rolle gespielt. Das Kleinste war eine Sekunde und kleiner musste man nicht. Ab da kommen auf einmal diese Dezimalen. Aber vorerst mal ist alles auf diese 12 fixiert. Und diese 12 taucht auch auf in ganz, ganz vielen Legenden. Ja. Und das ist eben Astrotheologie, wenn es dann so in Geschichten auftaucht. Ich meine, ich schmeiße jetzt nur mal ein paar Beispiele in den Ring. Und ihr kennt wahrscheinlich noch viel mehr, wenn ihr darüber nachdenkt. Was habe ich mir so aufgeschrieben hier? Natürlich aus der Bibel. Es gibt die 12 Stämme Israels, also Altes Testament. Im Neuen Testament, du hast 12 Jünger. Du hast aber auch die 12 Ritter der Tafelrunde von König Artus. Du findest es in Märchen wieder, die Geschichte von der 13. Fee. 12 sind eingeladen, die 13. Fee und so weiter. Man findet es in Worten wie Dutzend. Aber tatsächlich überhaupt, wo wir schon bei Worten sind, ist euch schon mal aufgefallen, dass es gibt 12 eigene Worte für die ersten 12 Zahlen. Also 1 ist ein eigenes Wort, 2, 8. 11 auch noch, 12 auch noch, aber dann kommt sozusagen, dann gibt es kein eigenes Wort mehr. Ab der 13 kommt halt dann so das mit der 10 und dann 13, 14, 15, 16 und so weiter. Aber die ersten 12, die haben sogar einen eigenen Begriff, ein eigenes Wort, jede von diesen Zahlen. Auch das zeigt schon, wie lange zurück und wie bedeutsam diese 12 ist. Jetzt, woher kommt eigentlich diese 12? Und das ist wirklich eine sehr, sehr wichtige Frage, weil viele Leute, die sich damit beschäftigen, und bei mir war es ähnlich, wenn du dich mit Kalendern und Chronologien beschäftigst, dann kommt auch sehr schnell der Gedanke auf, dass vielleicht an diesem Kalender auch irgendwas nicht ganz in Ordnung ist. Etwas, was eine gewisse Manipulation des natürlichen Rhythmuses ist. Und wir haben das hier ja schon auch thematisiert. Kalender hat mit Macht zu tun. Ja, der gregorianische Kalender, der kommt vom Papst. Davor war es der julianische Kalender, kommt von einem Imperator, vom Cäsar. Das heißt, das hat viel mit Autorität zu tun, mit Macht. Welche Kalendern setzt man? Und da ist natürlich so die Idee, dass da der Kalender und die Chronologie und die Art der Unterteilung, dass vielleicht auch ein Werkzeug ist, um den natürlichen Lebensrhythmus zu manipulieren, einen künstlichen Rhythmus zu pressen. Und da wird oft gesagt, die 12 ist eher so eine manipulative Zahl und wäre es nicht besser, auf die 13 zu gehen, die als harmonischer gesehen wird. Und ich war da selber lange dabei drin und es hat auch viele Aspekte, also auch welche, die ich heute gar nicht so richtig behandeln kann. In der Esoterik, der Wandel von 12 zu 13, da gibt es ganz, ganz viel interessante Geschichten. Aber warum ist diese 12, warum taucht die überall auf in Kalendern? Ist das einfach nur eine Willkür? Und da sage ich nein, sondern die 12 ist tatsächlich eine Zahl, die Natur vorgibt. Und das Entscheidende ist die Frage, wie viel Monate hat das Jahr? Das Wort Monat kommt offensichtlich von Mond. Und es geht also wirklich darum, wie viel komplette Mondphasen hat ein Jahr? Oder um einfach zu sagen, wie viele Vollmonde gibt es in einem Jahr? Das Jahr ist definiert. Das hat sich auch keiner ausgedacht, sondern das Jahr ist streng definiert. Das ist genau der Weg der Sonne. Oder ich meine, du kannst es natürlich auch umdrehen, je nachdem, ob man die Erde als Zentrum sieht oder die Sonne als Zentrum. Das sind auch interessante Debatten. Aber die brauchen wir heute gar nicht so zu streifen, weil es ist egal, wer sich um was dreht. Aus unserer Perspektive ist klar, die Sonne hat einen Weg am Himmel, der Skywalker, und das definiert das Jahr. Und das haben die Menschen schon vor langer Zeit haben das schon rausgefunden. Wir haben ja schon hier vorgestellt, das Sonnenobservatorium von Goseck, wo eben genau diese Kardinaltage fixiert sind. Und da wusstest du genau, wenn die Sonne wieder genau an dem Punkt aufgeht, dann haben wir Wintersonnenwende beispielsweise. Das ist also vorgegeben von der Natur. Das Jahr ist ganz klar definiert, ein Solarjahr. 365 ein Viertel Tage ist ein Solarjahr. Das hat sich also kein Mensch ausgedacht, sondern das ist das Ergebnis von Naturbeobachtung. Das ist fix, das Solarjahr. Und jetzt ist die Frage, in einem Sonnenjahr, Wie viele Vollmonde hast du? Wie oft hast du Vollmond? Ganz simple Frage, so könnte jedes Kind kann das verstehen. Und da ist es eben so, dass in den meisten Jahren wir 12 Vollmonde haben und nicht 13. Und deswegen ist, wenn jetzt von manchen gesagt wird, ja, wir müssen eher auf so einen 13-Mond-Kalender gehen. Ich habe das auch jahrelang so gesehen, aber es überzeugt mich nicht mehr, weil im Kern ist es tatsächlich so, die 12 ist keine willkürlich gewählte Zahl. Es ist ja spannend, Mondjahr und Sonnenjahr, und das ist auch die Krux bei all diesen Kalendergeschichten, die drehen nicht komplett harmonisch wie zwei Räder. Sondern das Sonnenjahr, hatten wir schon gesagt, 365 ein Viertel Tage, das Mondjahr hat 11 Tage weniger. Das hat nur 354 Tage. Und deswegen hast du immer diese 11 Tage, die dazwischen sind, und da musst du dann eben arbeiten mit Schaltjahren und so weiter. Aber was wir wirklich feststellen können, ist, in den meisten Jahren haben wir 12 Vollmonde im Jahr. Schaut einfach in einen x-beliebigen Kalender, wo die Monde drin sind. Und wie ein Kind kannst du sehen, in jedem Monat guckst du mal, wie viele Vollmonde. Dann wirst du sehen, in den meisten Jahren 12. Dieses Jahr, 2018, haben wir 13 Vollmonde. Das heißt, in einem Monat gibt es zweimal Vollmond. Und das ist dann auch eine besondere Situation. Die wird dann auch gleich hier gefeiert sozusagen. Das ist dann dieses Phänomen von Blue Moon. Haben wir heuer bestimmt gehört, der Blue Moon. Blue Moon heißt nichts anderes, als dass in einem Monat zweimal Vollmond ist. Und das passiert halt nicht ganz so oft. Es ist aber auch nicht super selten. Ich habe das jetzt mal so mir die letzten Jahre angeschaut, und du hast im Grunde genommen alle, also in den meisten Jahren hast du 12-mal Vollmond, aber so ungefähr alle 3 Jahre kommt ein Jahr mit 13. Und da ist es irgendein Monat hat halt dann Blue Moon, also doppelter Vollmond in dem Monat. Aber das ist entscheidend. In den meisten Jahren haben wir 12 Vollmonde. Und daher kommt diese Zahl 12. Und das ist die Grundlage, warum in allem, was so Chronologie und Kalender angeht, warum man eben diese 12 als zentrale Zahl nimmt. Und eben auch dann den Zodiac in 12 Häuser aufteilt. Weil das könnte man ja grundsätzlich anders auch machen. Ich meine, weißt du, wenn wir jetzt als Kinder in den Himmel schauen, in den Nachthimmel, ich sehe jetzt erstmal keinen Stier am Himmel, weil ich sehe Sterne. Und man könnte ganz viele Sterne verbinden, wenn man Fantasie hat, und dann kann man alles Mögliche bringen. Das ist ja sozusagen eine Festsetzung, die irgendwo, wo der menschliche Geist gemacht hat. Wir teilen das so auf. Aber warum man die 12 gewählt hat, das ist kein Zufall. Und wie gesagt, ich kann da auch nichts Sinisteres oder Finsteres dahinter erkennen, sondern das ist im Grunde genommen die naheliegendste Zahl. Wie gesagt, 13 ist halt auch manchmal. Aber in den meisten Jahren haben wir 12 Vollmonde in einem Solarjahr, und deswegen ist diese 12 diese zentrale Zahl. Im Grunde ist ja dieser Zodiac auch nichts anderes als ein großer Zeitmesser. Das ist ein großes Ziffernblatt, wenn du so willst. Ja? Das sind die Big Wheels. Ja, hier Lynyrd Skynyrd singt es doch hier. Big Wheels keep on turning. Das ist es. Das ist am Himmel, das große Rad. Das ist im Grunde ein Zeitmesser. Und tatsächlich kann man ja auch sagen, dass der Zodiac ist wirklich eine Zeit. Das hat zu tun mit einem besonderen Phänomen, was ich euch mal erklären möchte. Aber es ist ganz wichtig, dass man das kennt. Das nennt sich die Präzession der Äquinox oder die Präzession der Tag- und Nachtgleiche. Und das Phänomen ist folgendes, dass sich dieser ganze Zodiac über lange Zeiträume verschiebt. Ich meine, wir haben den Lauf der Sonne so durch das Jahr, da geht es in diese Richtung. Und wir wissen alle, nach Fischen kommt dann Widder, dann kommt Stier, dann sind wir so im Sommer, kommen wir dann so an. Ja. Aber das ganze Ding dreht sich auch nochmal in die andere Richtung, aber super langsam. Das hat zu tun mit der Präzession der Äquinox. Was im Grunde genommen nichts anderes heißt, dass in ganz großen Zeiträumen, wenn du an den Himmel schaust, sich diese Sternbilder drehen. Gibt es auch verschiedene Erklärungsmodelle, welches jetzt so richtig ist, brauchen wir gar nicht. Ich meine, zum einen sagt es, liegt dass die Drehung von der Erdachse, wie man so einen Kreisel so dreht, dass der da so ein bisschen so eiert. Ja. Andere beschreiben es anders. Also du kannst andere Erd- oder kosmische Modelle haben, du sagst ja, es dreht sich das Himmelszelt. Es spielt für unsere Aufgabe auch keine Rolle. Fakt ist, es verschiebt sich so. Und dass sich das einmal komplett verschiebt, also dass man wieder an demselben Punkt angekommen ist, das nennt man das sogenannte platonische Jahr. Nach Platon benannt, der das als erster Philosoph auch so mal aufgeschrieben hat. Und das platonische Jahr, das habe ich mir aufgeschrieben, das dauert 25.920 Jahre. Auch das ist dann sozusagen eine Wobei ich jetzt nicht genau weiß, wie exakt man diese Nummer deuten kann. Aber das ist im Grunde dann auch etwas, was die Natur vorgibt. Das dreht sich und es dauert halt so lange, 25.920 Jahre, bis es einmal wieder komplett seinen Kreis genommen hat. Das platonische Jahr. Und wenn man in dieser Geschichte siehst du auch überall diese 12. Also wir haben ja eben 12 Häuser. Wenn jetzt der Gesamtumlauf diese Zeit dauert, der Umlauf dass die Sonne ein so ein Haus durchschreitet, dauert dementsprechend ein Zwölftel davon. Und da kommen wir auf die Zahl 2160. 2160 Jahre dauert also so ein Zeitalter. Das sind übrigens genau diese Zeitalter, von denen wir sprechen, wenn es heißt das Fische-Zeitalter und jetzt kommt dann das Wassermann-Zeitalter. Das ist, weil wo wir heute stehen, wir stehen sozusagen bei der Urzeit hier irgendwo und zwar genau in dem Grenzbereich. Es ist auch scheinbar eine Wissenschaft, die sich dann doch nicht, obwohl sie theoretisch exakt sein müsste, streiten sich aber da die Gelehrten, wo genau man da jetzt steht. Ist man jetzt noch im Fischerhaus oder schon im Wassermann? Das wird unterschiedlich bewertet, obwohl man es eigentlich exakt herausfinden könnte. Der Zeiger dafür ist klassisch die Sphinx auf dem Gizeh-Plateau. Wenn du auf dem Gizeh-Plateau bist bei der Sphinx, die Sphinx ist exakt nach Osten ausgerichtet und Wenn du zum Tag der Frühjahrstag- und Nachtgleiche dort dich bei der Sphinx hinstellst und schaust, der Sonnenaufgang. Du musst schon im Dunkeln musst du schon dastehen, in der Nacht. Du musst also sehen, was ist das Haus, das Sternenhaus dahinter, welches Sternzeichen, Sternbild ist dort, in dem die Sonne sozusagen aufgeht. Das ist die Sphinx ist der Zeiger und das ist das Ziffernblatt. Wobei der Zeiger immer starr bleibt und das Ziffernblatt sich verdreht. Na gut, das ist egal. Aber so kann man das genau bestimmen. Im Osten gucken, also nach Osten schauen, zur Tag- und Nachtgleiche und dann schauen, in welchem Haus ist man drin. Ne? Jetzt ist interessant, dass dieses Phänomen der Äquinox, also diese Präzession der Äquinox, dass sich das Ganze verschiebt. Laut offizieller Forschung weiß man das eigentlich erst seit den Griechen. Ich habe schon gesagt, platonisches Jahr. Griechische Philosophen sollen das halt festgestellt haben, als sie ihre Sternbeobachtungen verglichen haben mit Aufzeichnungen, die sie noch aus alter Zeit bekommen haben von Babyloniern, die eben auch schon die Sterne beobachtet haben. Und haben die Griechen festgestellt, hey, die haben offensichtlich auch exakt geschaut, die Babylonier. Die kommen auf dieselben, die beschreiben die genauso. Aber es hat sich da was verschoben. Und so sagt man ganz offiziell, wurde diese Präzession der Äquinox entdeckt. Jetzt ist aber so, einiges deutet darauf hin, dass dieses Wissen um diese Präzession der Äquinox schon viel älter ist. Weil das eben diese Zahlen immer wieder auftauchen. Es gibt gewisse Zahlen, die nennt man die Zahlen der Äquinox. Und das sind alles Vielfache von 12. Weil du eben diesen Kreis 2160 zum Beispiel, also der Schritt über ein so ein Zeitalter, das ist ein Vielfaches von 12. Die Gesamtzahl ist ein Vielfaches von 12. Du kannst also all diese Vielfachen von 12 sind Teil von diesem Spiel. Zum Beispiel, jetzt als Beispiel könnte ich hier nennen, ein Klassiker ist zum Beispiel die 144. Kommt ganz oft vor. Es gibt in der Apokalypse, glaube ich, kommt diese 144.000 öfter vor. Hier 144.000 Auserwählte. Die Zeugen Jehovas argumentieren mit den 144.000. Das ist eine Zahl, man nennt es so eine von diesen Präzessionszahlen. Und so finden die dann Einklang. Natürlich, du kannst auf diese 144, das ist um die es geht, du kannst ein paar Nuller dran setzen oder auch Nuller weglassen. Man könnte auch sagen, und solche Zahlen kommen allerdings in den Legenden wenig vor, auch 1,44 wäre beispielsweise auch sowas. Also es ist dieselbe Zahl und du kannst halt die Stellen verschieben. Und deswegen haben wir öfters dann diese Zahlen, man kommen ein paar Nullen hinten dran oder mal weniger. Aber wenn du diese Zahlen erkennst, erkennst du Zahlen der Präzession. 144 haben wir schon oft gehabt, 72 zum Beispiel auch. Bin ich mir jetzt ganz sicher, aber ist nicht in der islamischen Welt, ist da nicht die Rede von den 72 Jungfrauen und solchen Geschichten. Die 108, auch eine interessante Zahl. Alles, wie gesagt, Vielfache von 12, die sich eben alle in dieses Muster so einreihen. 108 kommt auch ganz oft vor, zum Beispiel in Indien, im Buddhismus und auch im Hinduismus haben diese Gebetsketten, man nennt die Malas, die haben 108 Perlen. Was hat damit zu tun? Also ich meine, das ist kein Zufall, es ist eben nicht 109, sondern auch nicht 107. Und wenn du dir diese Präzisionszahlen anschaust und die im Hinterkopf hast und dann wiederum auf Mythen und religiöse Texte schaust, dann kommen diese Zahlen ganz, ganz oft. Ganz, ganz oft. Und zwar, und das ist interessant, in den verschiedensten Teilen der Welt. Da kommen diese her. Das sind Zahlen der Präzession der Äquinox. Das ist ein ganz, ganz altes Geheimnis, wenn man so will. Oder eine ganz alte Entdeckung. Und die Frage ist halt, hat das wirklich mit den Griechen angefangen? Interessant ist eben dieses große Ziffernblatt, also die große Chronologie. Man kann die auch nutzen, um sozusagen historisch gewisse Äras nachzuempfinden. Wir hatten es ja schon, wir sind jetzt hier an dieser Schwelle. Und Fische, das Fischezeitalter, das wurde begonnen durch Christus. Und ihr wisst das alle, ich meine, die Symbolik vom Urchristentum ist der Fisch. Es taucht immer wieder diese Fischgeschichte auf. Und nach Fisch, und da sind wir halt, jetzt kommt dann das Wasser, mein Zeitalter. Interessant ist aber auch, wenn man in dem Bereich davor geht, also wir würden sozusagen zeitlich zurückgehen. Wie gesagt, jedes von diesen ist 2160 Jahre. Wir sind jetzt ungefähr hier, gehen wir also ungefähr, das ist ein bisschen drüber, 2000 Jahre zurück, sind wir bei Christus. Und was ist in dieser Zeit davor gewesen? Wir sind jetzt also in dem Bereich, sagen wir mal, ganz grob jetzt, ja, 2000 Jahre vor unserer Ära, die Witter-Ära. Sehen wir das irgendwo? Ja, es ist ein richtig, richtig spannendes Thema. Denn das ist die Zeit, jetzt in dem, was wir überblicken, wo die Hebräer, das Alte Testament, der jüdische Glauben stark war. Da geht es also um, und jetzt müssen wir mal gucken, finden wir dann irgendwo Verbindungen zwischen der jüdischen Religion, der jüdischen Kultur und dem Zeitalter Widder. Und tatsächlich ist das genau sichtbar. Ja? Ich zeige euch mal das nächste Bild, das kennen vielleicht auch viele von euch. Das ist Moses, dargestellt von einem der größten Künstler, die wir je hatten, von Michelangelo. Weltbekannt. Ja, weltbekannt ist auch nur ein Ausschnitt von einem größeren Ding. Der Moses von Michelangelo. Und was auffällt, sind hier diese Hörner da oben. Und ganz oft hört man auch so von Leuten, die vielleicht ein bisschen ängstlich an die Sache rangehen. Oh, da ist doch der Beweis, guck mal, der ist doch des Teufels. Der hat doch Teufelshörner. Und es ist nicht sozusagen, es nehmen auch viele Leute, die sozusagen gegen die Juden argumentieren, sagen, ja guck mal, schon der Moses hat Hörner und der Michelangelo hat das gewusst und deswegen hat er das da reingemacht, um zu zeigen hier, das ist eigentlich des Teufels, sonst sollte man die Finger von lassen. Aber das stimmt nicht. Oder es stimmt nur so am Rande, vielleicht können wir es noch aufdröseln. Tatsächlich hat es zu tun mit diesem Widderzeitalter. Als Moses dort vom Berg hier Sinai runterkam mit dem neuen Gesetz, etwas Neues, das ist jetzt das Entscheidende, ist was Neues gekommen, dann wurden diese Witterhörner geblasen. Die heißen im Hebräischen Schofar, die Schofarhörner. So steht es da drin. Der neue Bund wurde, oder diese neue Geschichte, der neue Bund ist eigentlich dann das mit Jesus, aber das ist halt damals auch schon neu gewesen. Als Moses dort vom Berg runterkam, der hat eine neue Ära gestartet, die Ära von Widder. Und die Schofar wurde da verkündet. Und das ist eine alte Geschichte, Moses und die Hörner. Das hat erstmal nichts zu tun mit dem Teufel. Wenn überhaupt, dann hat es damit zu tun, dass dann, als das Christentum irgendwann gekommen ist und sozusagen die alte Zeit, die Widderzeit beendet wird, und es kommt das Fischzeitalter, da hat man dann das alles, was Widder ist, was Hörner ist, hat man dann so projiziert, na, das ist der Teufel. Ähnlich, was sich der griechische Gott Pan auch mit den Hörnern dargestellt. Auf einmal war es der Teufel. Aber nur weil sozusagen aus Argumentation, jetzt ist halt Christentum und muss das Alte verschwinden. Aber damals, das hatte damals nichts zu tun mit dem Teufel, sonst ist es Widderzeitalter. Es ist Widderzeitalter. Und jetzt könnte man auch meinen, das hat doch der Michelangelo, der hat das so geheim gemacht. Aber es ist nicht wahr. Es gibt nämlich mehrere Darstellungen von Moses mit den Hörnern. Gehen wir mal zurück. Hier zum Beispiel eine ältere. Die ist aus England. Das ist aber schon hohes Mittelalter, also ein paar Jahrhunderte vor Michelangelo. Da sieht man auch Moses mit den Hörnern. Das ist Moses. Das ist auch nicht eine Interpretation, sondern das ist die Moses-Figur. Hier noch ein Beispiel, auch aus dem hohen Mittelalter. Auch das ist Moses. Ich meine, guck dir mal die Hörner an. Jetzt würden manche Leute sagen, da steht es auch noch Moses. Der Künstler hat Moses gemalt und der hat nicht den Teufel gemalt. Oder dass man sagt, guck mal, die Hebräer, die haben sich den Teufel verkauft. Nein, sondern es ist das Zeitalter von Widder. Ram auf Englisch. Und das ist auch übrigens eine richtig spannende Geschichte. Ich habe es schon mal so reingeschoben. Das Sternzeichen heißt Aries. Auf Deutsch Widder. Auf Englisch heißt es Ram. Also einfach das Tier, das ist der Ram. Ja? Und gehen wir mal noch eins, hier kommt ja noch ein älteres. Das ist eine ägyptische Darstellung. Und guck mal hier, ich meine, der hat auch hier diese Hörner hier dran. Ram. Ramses. Oh, jetzt kommen wir auf einmal in richtig interessante Bereiche rein. Denn das ist ein Thema, was wir vielleicht auch mal als eigenes machen könnten. Wir haben ja schon Christentum gehabt, Islam. Jetzt müssen wir auch irgendwann mal so eine Sendung machen über Judentum. Weiß ich nicht, ob ich es mache oder nicht. Aber das würde dort auf jeden Fall mit reinkommen. Das ist ja, es gibt ja schon ganz lange diese Grundidee, dass Moses, also der große Moses, der ist so eine zentrale Figur, mit dem eigentlich diese ganze alte, diese Geschichte da so anfängt, Genesis und so weiter, dass dieser Moses eigentlich ein gleichzusetzen ist mit Ramses. Das ist tatsächlich, wenn ich mich recht erinnere, war schon Sigmund Freud, der diese Idee schon vertreten hat. Also vor 100 Jahren wurden diese Dinge schon diskutiert. Und da spricht einiges dafür. Es ist natürlich nicht wie das Narrativ, was uns erzählt wird, ja, dass die Israeliten dort alle halt versklavt waren oder sowas, sondern wenn Moses und Ramses vielleicht ähnliche Figuren sind, oder es gibt dann auch andere Spekulationen, Moses und Echnaton, also Echnaton, der den Monotheismus eingeführt hat, da gibt es auf jeden Fall Berührung. Da könnte man, wie gesagt, noch intensiver reingehen, aber für uns jetzt reicht eigentlich mal diese Connection zu sehen zwischen Moses, der Name auch schon Moses, das ist ägyptisch, ja? Da gab es Pharao und diesen Tutmoses und so weiter. Also ich meine, aus meiner Sicht ist da auf jeden Fall was zu entdecken. Aber für jetzt reicht es eigentlich schon, für uns zu sehen, diese Widder-Geschichte, diese Ram-Geschichte, dass das eben mit Ramses vielleicht angefangen hat. Das ist diese Zeitenwende sozusagen in das neue Zeitalter des Widder. Ramses und dann eben Moses. Witzigerweise findet man dieses Ram ja auch ganz oft. Wir finden es zum Beispiel auch in dem Wort Pyramide. Ich meine, ich weiß nicht, was uns das sagen soll. Könnte man es natürlich sagen, dass es vielleicht etymologisch nicht zusammenhängt. Aber es gibt auch dieses Phänomen, ganzheitlich an die Dinge ranzugehen. Wenn ich Pyramide anschaue, dann sehe ich da tatsächlich Pi, wie der Kollege letztens hier bei Nuviso dargelegt hat. Und ich sehe auch Ram. Klar, ich sehe auch Pyra, Feuer oder sowas. Ja, dann, man kann es, wie gesagt, es gibt da mehr Möglichkeiten. Ich würde mich da auch gar nicht festlegen oder das jetzt als wissenschaftlich 100% bewiesen ansehen, aber interessant sind diese Zusammenspielungen allemal, finde ich. In den Namen Ramses, Pyramide und dann eben das aufkommende Zeitalter. Und Moses kommt vom Berg, Moses wird mit Ram, mit Hörnern dargestellt und bringt eben ein neues Gesetz, eine neue Ära entsteht. Richtig interessant. Und ich meine, das wird auch oft dann taucht es noch woanders auf. Wahrscheinlich kann man das noch viel mehr sehen. Also Widder als Opfertier und so weiter. Das kommt die ganze Zeit. Das ist halt das Widder-Zeitalter. Ja? Jetzt kommen wir hier nochmal, ich gehe nochmal zurück auf unseren Zodiac, auf dieses schöne Bild. Jetzt könnte man da sich so als Spielerei das mal so noch weiter verfolgen. Okay, also nehmen wir das mal an, es ist tatsächlich so. Wir hätten also diese astrologischen Häuser auch als, wie soll man sagen, als eine gewisse Vorgabe für ganze Zeitalter, die hier auf der Erde stattfinden. Wäre natürlich interessant, was ist dann davor gewesen? Stier. Was soll ich jetzt sagen? Super interessant. Schauen wir mal beispielsweise minoische Kultur an, auf Kreta. Ja, da gibt es dieses große Bild, mit den, wo die über den Stier springen. Da gibt es die Geschichte von Minotaurus, der Stiermensch. Das ist diese Zeit hier. Man könnte auch sagen, schauen wir nach Spanien, Stierkampf. Das ist vielleicht ein Echo aus diesen Zeiten, aus den Stierzeiten. Was ganz Altes, ein ganz alter Kult. Deswegen tatsächlich mit Stierkampf, es ist eh umstritten. Und ich kann dem auch nicht wie abgewinnen, die ganze Art, wie da die Tiere behandelt werden. Aber wir sollten trotzdem sehen und zumindest erkennen und respektieren, hey, das ist was richtig, richtig Altes. Im Baskenland zum Beispiel, die Basken selber, die beschreiben ihre eigene Mythologie auch als, dass sie so Nachfahren sind von den Atlantern, die Basken. Super interessant, auch da könnte man ganz viel reden. Aber da ist auch eben diese Verbindung Stier und in wirklich alte Zeiten rein. Also dass eben diese alten Archetypen sich da gehalten haben. Jetzt könnte man noch weitergehen, Zwilling, puh, da wird es dann schon für mich langsam schwierig, da irgendwas zu sehen. Aber lass uns mal noch hier, so gehen wir nochmal Zwilling, Krebs und dann kommen wir mal zu Löwe. Und dazu möchte ich noch was sagen, Zeitalter des Löwen, können wir da irgendwo Spuren finden? Und jetzt gehen wir nochmal aufs Gizeh-Plateau und schauen wir uns nochmal die Sphinx an. Ist die Sphinx nicht ein Löwe? Okay, werde ich jetzt sagen, aber das haut doch dann zeitlich nicht hin, weil ich habe es mir aufgeschrieben hier, wenn wir jetzt beim Löwen angekommen sind, dann sind wir in, um das jetzt umzurechnen, in unseren Kalender, sind wir in 12.000 Jahre vor jetzt, also 12.000 Jahre zurück. Das ist sozusagen das Löwenzeitalter, 12.000 bis 10.000 Jahre ungefähr. Das ist das Löwenzeitalter. Hat das noch nichts mit der Sphinx zu tun? Aber ich erinnere nur mal dran an Robert Schoch. Ja, amerikanischer Geologe, der als erster so diese Idee formuliert hat. Und er sagt das Geologe, der hat sich die Sphinx angeschaut und hat gesagt, also ich weiß nicht, wie ihr Ägyptologen das datiert, aber ich als Geologe sehe dort eindeutig an diesem Gestein Spuren von Wasser, diese Erosion, die durch Wasser geschaffen wurde. Und wir reden hier von der Wüste, regnet es nicht ganz so oft. Das muss schon richtig alt sein, anhand der Erosionsspuren muss es aus einer Zeit kommen, wo dort noch keine Wüste war. Also wo es auch viel Wasser gab, Niederschlag und so weiter. Und er war sozusagen der Erste, der diese Timeline super weit zurückgeschoben hat. Und tatsächlich, wenn ich mich recht erinnere, ist da auch schon so der Begriff so vor 12.000 Jahren gefallen. Hat nicht auch, das hat hier Frank Höfer letztens auch erst angesprochen, dass jetzt auch ein Einschlag von einem Meteoriten gefunden wurde, den man auch in diese Richtung so grob datiert. 12.000. Interessant, ja? Also es könnte einfach sein, dass sozusagen die Sphinx, ich spreche im Konjunktiv, das ist nicht bewiesen, ist nur halt, weil wir in dem Ding sind, wollte ich noch darauf hinweisen, dass vielleicht die Sphinx, der Löwe, eben tatsächlich aus dieser Zeit stammt, ja? Und tatsächlich aber der Löwe eben durch diese exakte Ostorientierung aus meiner Sicht auch wie der Zeiger ist auf dem Ziffernblatt. Also die Sphinx ist wirklich auch in diesem astronomischen Kontext zu sehen. Da bin ich absolut überzeugt davon. Und das wiederum würde er sagen, man weiß um diese Dinge schon ewig lange. Ja, und das ist jetzt die nächste Frage, die sich stellt. Ich hatte es ja schon gesagt, offiziell, wenn ihr das jetzt nachrecherchiert, Präzession der Äquinox, offiziell weiß man das seit den Griechen. Platon und so, die haben das halt damals erkannt. Aber wie könnte es dann sein, dass wir vorher schon sozusagen in den verschiedenen Kulturen aufkommenden Religionen, wie eben die Religion der Hebräer, die ist mit Moses neu aufgekommen. Das wäre ein komischer Zufall, dass wir da ständig dann irgendwie diese Übereinstimmungen hier haben. Ja? Ist die Frage, ist es vielleicht sogar schon älteres Wissen? Und dann stellt sich natürlich als nächstes wieder die Frage, woher kommt es? Wer hat das eigentlich wirklich entdeckt? Woher hat man das gewusst? Weil, ich meine, diese Präzession der Äquinox, diese Dinge zu erkennen, das ist dann schon die, wie soll man sagen, die hohe Schule der Sterndeutung. Ja, ich meine, die hohe Kunst der Sterndeutung. Du kannst dein ganzes Leben lang intensiv die Sterne anschauen, ohne auch nur einen Hauch zu erkennen, diese Präzession der Äquinox. Das geht einfach nicht. Das kannst du nicht erkennen, weil das viel größere Zeiträume sind. Tatsächlich eine Lebensspanne, nämlich 72 Jahre, auch wieder hier diese Zahl, eine der Zahlen der Äquinox, 72. Es dauert 72 Jahre, dass auf diesem großen Rad es sich um ein Grad weiter dreht. 72 Jahre. Übrigens Grad, da reden wir auch davon, da ist man gleich bei Geometrie, nur so am Rande, ist auch das nichts anderes. Geometrie, warum teilen wir das ein in 360 Grad? Das ist ein Vielfaches von 12. Das ist wieder eine dieser Äquinox-Zahlen. Die Idee, dass du den Kreis einteilst in 360 Segmente, hat damit zu tun, mit der 12. Das ist nicht, man könnte es auch ganz anders machen. Weißt du, die Kinder, die gehen in die Schule und fragen, warum denn 360? Haben wir nicht Dezimalsystem, warum teilen wir den Kreis nicht ein in 100 oder 1000? Können wir viel einfacher rechnen dann. Nee, das ist keine Willkür, sondern das geht eben lange zurück. Deswegen ist auch diese Geometrie, ist diese 12 so drin. Ne? Aber wie gesagt, du kannst es als einzelner Mensch, kannst du das nicht entschlüsseln. Du brauchst also wirklich eine lange Tradition, eine Kontinuität von Himmelsbeobachtung, um überhaupt diese Äquinox-Geschichten zu entdecken. In einem Menschenleben, 72 Jahre, bewegt sich das so ein winziges Stück, das kannst du fast noch nicht mehr richtig sehen. So. Ja, also um das zu entschlüsseln, braucht es eben Kontinuität. Und da kommen wir wieder zum Thema, mit dem wir uns hier schon gerne beschäftigt haben. Himmelsscheibe von Nebra, Sonnenobservatorium von Goseck, dieses ganze Land dort hier in Sachsen-Anhalt, wo es dann auch nach Brandenburg geht. Und da kommt jetzt mehr raus. Da gibt es eine ganz, ganz lange Tradition von Sternbeobachtung. Das geht schon ganz, ganz lange. Und es stellt sich natürlich die Frage, ob dann sozusagen das die Leute waren, also die Leute, die auch die Himmelsscheibe dann erschaffen haben, dass das Leute waren, die schon um diese Dinge wussten. Auf der Himmelsscheibe selber ist jetzt meines Wissens nach nichts, wo ich jetzt die Präzision ableiten kann, aber es beschäftigt sich eben mit den Tag- und Nachtgleichen und dieses Observatorium Goseck, das ist aber mal ein paar tausend Jahre, mehrere tausend Jahre älter als die Himmelsscheibe von Goseck. Und du hast aber offensichtlich, ist es in derselben Gegend, du hast dort eine Kontinuität. Deswegen halte ich für sehr gut möglich, dass diese Dinge hier im Norden entdeckt wurden. Weil ich eben auch meine, dass für den tropischen Menschen das spielt das gar keine so große Rolle. Ich war selber viel in den Tropen und wenn du so in Indien oder so bist, ist das eigentlich egal. Also diese Jahreszeiten, die hast du dort nicht. Das spielt dort keine so große Rolle jetzt bei denen. Es spielt eine Rolle hier oben im Norden. Da ist das ist so wichtig, diese Jahreszeiten, diese Kardinaltage, der Lauf der Sonne. Und wenn die Leute das über Jahrtausende hinweg machen, dann haben sie vielleicht auch irgendwann diese Präzision entdeckt. Und das ist dann sozusagen das höchste Wissen, also die Hochschule der Himmelsbeobachter. Diese Dinge zu entschlüsseln, diese Rhythmen, die sich da darstellen. Ja, ja und diese Rhythmen, eben auch diese Zahlen, diese Präzisionszahlen und so weiter, die tauchen jetzt eben in ganz, ganz vielen, ganz, ganz vielen Mythen auf. Und da gibt es ein Buch, was ich hier erwähnen möchte, weil das wirklich bahnbrechend war. Das ist ein Buch, das heißt Hamlets Mühle. Oder eigentlich ist es im Englisch rausgekommen, im Original. Das heißt Hamlets Mill. Das ist das Buch, geschrieben von Giorgio de Santillana, das ist ein Italo-Amerikaner, und Hertha von Dechent, eine deutsche Wissenschaftlerin, ich weiß gar nicht mehr, welche Universität die war, egal, aber aus Westdeutschland. Und das ist ein Buch aus den 60ern, 1969 ist das erstmals erschienen. Hamlet's Mill, an Essay on Myth and the Frame of Time. Es ist wahrscheinlich eines der wichtigsten Bücher eigentlich aus unserer Zeit. Ich muss euch aber selber gestehen, ich habe es nicht von Anfang bis Ende gelesen. Ich hatte irgendwann mal, ich glaube, es war auch in meinen langen Indienaufenthalten, auch mal mich an dem Buch mal gewagt. Aber, boah, das ist ein super schwieriges Buch. Also es ist echt, ich habe es auch auf Englisch, dann verstehst du noch weniger. Also es ist echt schwierig. Und ich habe es nicht ganz durchgelesen. Ja. Aber viele Wissenschaftler oder Leute, die sich mit den Themen beschäftigen, deren Arbeit ich jetzt euch sozusagen hier vorstelle, die haben das gelesen. Und die sagen alle, du musst dieses Buch sogar mehrmals lesen. Einmal lesen reicht nicht. Das ist so ein schwieriges Ding. Aber was die als erstes festgestellt haben, ist, dass es eben Mythen gibt in aller Welt. Und Hamlet's Mill, das beschäftigt sich wirklich mit Mythen jetzt in den verschiedensten Kulturen. Also wir reden natürlich im Alten Testament, hatten wir schon angedeutet, Neues Testament, aber eben auch in Mythen aus Sumer, Babylon, Zweistromland, Mythen aus Ägypten, aus Indien, nordische Mythen. Und da kommt übrigens auch das Buch. Das ist ein auch in den nordischen Mythen, also was man sich so im Umfeld von Edda und so weiter, da gibt es ja auch eine ganze Reihe von Mythen, von solchen Geschichten. Und das ist sogar der Titelgeber für dieses Buch. Hamlets Mühle. Hamlet, das ist der Held von so einer alten Mythos, von so einer nordischen Saga. Und die Mühle, und das haben sie auch festgestellt, dass dieses Symbol von Mühle, das ganz oft vorkommt, ist aus ihrer Sicht sozusagen der, Der sich drehende Zodiac, das Auffressen von alten Zeitaltern. Und auch das wird immer wieder, kommt es in diesen Bildern, dass es da etwas gibt, was das eine frisst das andere auf. Das eine verdrängt das andere in die Unterwelt. Dann wird wieder was wiedergeboren und so weiter. Das sind im Grunde genommen alles diese kosmischen Abläufe, die da wieder dargestellt werden. Und was das Großartige ist an den beiden, die haben als erstes das erkannt, dass das nicht nur in zwei, drei Religionen auftaucht, sondern weltweit. In Religionen und Mythen, die sowohl räumlich als auch von zeitlich völlig voneinander getrennt sind. Und trotzdem tauchen überall diese Zahlen auf, überall so gewisse Grundgeschichten. Und das geht tatsächlich über die Zeit. Da gibt es eine Kontinuität. Der Name schon ist auch schon interessant, Hamlet. Ich meine, was werden die meisten von uns denken bei Hamlet? Und ich auch? Shakespeare, oder? Natürlich denken wir an Shakespeare. Denken an Shakespeare als Hamlet. Und ja, Leute, ich kann euch sagen, auch das ist kein Zufall. Sondern das ist richtig spannend. Es geht darum, dass, und das haben mehrere Leute, haben das intensiv gezeigt, dass diese Story von Shakespeare, von Hamlet, dass es auch ein ganz alter Mythos ist, den er sozusagen nur wieder neu auflegt. Und letztens ist es eben diese alte Geschichte, die steckt auch in dem Shakespeare-Werk drin. Das heißt, Shakespeare, könnte man vermuten, wusste um diese Dinge, was wir hier heute sprechen, Astrotheologie, da wusste der darum. Super interessant. Wir hatten es ja hier schon mal, ich glaube, ich war mit der Oak Island-Sendung, haben wir schon mal gesagt, so Shakespeare ist vielleicht ja kein einzelner Mensch gewesen. Also sehr wahrscheinlich sogar, aus meiner Sicht. Ja. Sehr wahrscheinlich. Es ist nicht ein Mensch, sondern es ist eine Gruppe von Leuten. Und in Verbindung damit mit dieser Oak Island-Geschichte habe ich auch schon erzählt, dass es da Hinweise gibt, dass hinter Shakespeare auch schon Schüttelspeer, das ist alles Symbolik, das geht alles auch zurück auf Athene und den Speer von Athene und so weiter. Aber dass da dahinter eine Gruppe von Leuten stand, die wiederum Verbindungen haben zu dem, was man Rosenkreuzer nennt. Erinnert ihr euch? Ne? War bei der Sendung im Oak Islander. Und das ist wieder super interessant, weil was sind die Rosenkreuzer? Und ich glaube, wir hatten es damals auch gestriffen. Die Rosenkreuzer, so sagt man, sind Träger von altem Wissen. Sie sind Träger von altem Wissen aus der Antike. Was über wir haben das auch alles nachverfolgt, über Alexandria, dann irgendwann nach Konstantinopel gekommen ist und dann als Konstantinopel von den Türken erobert ist, ist dieses Wissen halt dann nach Europa gekommen. Zuerst nach Oberitalien, dann sehr schnell sich so im geistigen Europa ausgebreitet. Die Pharma, diese alten Schriften, die man Hermes Trismegistus zuordnet. Hermes Trismegistus, der griechische Name für den altägyptischen Thoth, Gott der Weisheit, Gott der Magie auch und so weiter. Also die Idee ist ja sozusagen, dass diese Rosenkreuze sich gegründet haben in der Zeit, wo dieses Wissen wieder da war und sich selber gesehen haben als Hüter von diesem alten Wissen. Von diesem ganz alten, was zurückgeht bis in die ägyptische Antike oder vielleicht noch älter. Und die Rosenkreuze sozusagen dieses Wissen bewahren. Das ist ja so ein Grundnarrativ eigentlich von vielen geheimen Gesellschaften, dass sie sagen, wir sind diese Bewahrer von diesem Wissen. Ne? Und das ist natürlich so, super interessant, dass wenn man sich das so vergegenwärtigt, okay, Shakespeare, diese Verbindung hin zu Rosenkreuz, und dann kommt er mit dieser Geschichte von Hamlet. Ihr kennt alle, müssen Sie nicht so werkssicher sein bei Shakespeare, aber ich glaube, an Hamlet, so an die entscheidenden Dinge können wir uns erinnern. Sein oder nicht sein ist hier die Frage. Es gibt mehr zwischen Himmel und Erde, als eure Schulweisheit sich denken lässt. Das ist ja direkt wie ein Hinweis darauf. Es gibt mehr zwischen Himmel und Erde. Ihr müsst hier, das sind nämlich diese Dinge, Astrotheologie. Das ist das alte Wissen, das ist uralt. Das ist zwischen Himmel und Erde und das weiß eure Schulweisheit nicht. Es wird nicht an euren Universitäten gelehrt, aber es gibt vielleicht ein paar Leute, die das schon wissen. Ja, und dann auch dieses existenzielle, philosophische Ringen von Hamlet. Der ganze Plot, Hamlet, der junge Held, der alte Vater von ihm, der alte König, der stirbt. Er stirbt nicht nur, er wird ermordet von einem Bruder von Hamlet, der sozusagen als Usurpator, einer, der den Thron dann stürzt oder übernehmen will. Der tötet den alten König, übernimmt den Thron und Hamlet muss selber diese Reife finden, um stark zu werden und um dann die Konfrontation zu suchen und sich den Thron, wo er der rechtmäßige Erbe ist, wiederzuholen. Diese Geschichte ist uralt. Diese Geschichte ist uralt und ich bin auch nicht der Erste, der, oder ich bin nicht auf die Idee gekommen, die Idee hatten andere und das ist auch schon länger eben, dass Leute festgestellt haben, zwischen Hamlet, der Hamlet-Geschichte von Shakespeare und diesen alten ägyptischen Mythos rund um Osiris und Seth, das ist die gleiche Story. Richtig spannend ist auch, weil wir es auch so gerne machen, mal so in unsere Zeit auch wieder reingehen, Hollywood und so. Ganz bekannter Film, ich habe ihn selber noch nicht gesehen, das ist wirklich so. Ich gehöre wahrscheinlich zu den wenigen, die ihn nicht gesehen haben, aber es ist Disney aus den 90ern, König der Löwen. Und da sagen auch viele Leute, auch das ist ein, reiht sich direkt in dieses selbe Ding ein. Das ist dieselbe Story wie bei Osiris und Seth, das ist dieselbe Story wie bei Shakespeares Hamlet. Auch da ist es wieder der alte Löwenkönig, dann gibt es einen Usurpator, dann gibt es einen Kampf und der Held muss reifen und die Reife finden, um dann im Leben diese Rolle zu spielen. Das ist genau das Gleiche. Und bei König der Löwen, das ist auch der Löwe schon, Leo, Sternbild Leo, die Persiden. Ständig schauen die bei König der Löwen auch in den Himmel und philosophieren so. Ich meine, das ist bei Hamlet so, das ist bei König der Löwen so und das ist Astrotheologie. Die Leute in Hollywood wussten davon. Vorab waren wir bei Luke Skywalker. Die wussten davon. Wer hat Luke Skywalker hier Star Wars gemacht? George Lucas, lustigerweise heißt er auch noch so. Das sind Leute, die haben Zugang zu diesen Informationen. Die Frage natürlich, haben die das jetzt künstlerisch, weil sie einfach gute Künstler sind, das dann so aufpicken? Oder haben sie nicht tatsächlich, wie soll man sagen, gewisse Einweihungen in gewissen Geheimgesellschaften, wo halt diese Dinge gelehrt werden und dass er da die Informationen her hat? Interessant bei George Lucas ist nur ganz am Rande, das gehört eigentlich nicht zum Thema. Aber wo wir bei George Lucas schon waren, wollte ich das mal erwähnen. Tatsächlich in ganz jungen Jahren war George Lucas war Kameramann, bevor er dann hier selber so Produzent wurde von Filmen. Er hat angefangen als Kameramann. Und er war Kameramann auf dem legendären Monterey Festival. Auf dem Altamont Festival, auf dem Altamont Free Konzert. Und das nur so am Rande, das ist, weil Altamont, das spielt auch wieder eine große Rolle. Das ist dieses letzte große Free Konzert, so im Geiste von Woodstock gewesen. Und das ist ja dann in Gewalt untergegangen. Da gab es massive Gewalt und der Höhepunkt war, als die Hells Angels, die dort eigentlich so die Security sozusagen machen sollten, direkt vor der Bühne einen schwarzen, Meredith Hunter hieß der, niedergestochen haben, während die Stones, die Rolling Stones spielen, also ein paar Meter von der Bühne so. Und dieses ganze Ereignis wurde gefilmt in einem Dokumentarfilm, der heißt Gimme Shelter. Und da ging es eigentlich eben um diese US-Tour von den Rolling Stones, die aber eben auf Altamont dort ihren Höhepunkt hatte. Und das ist ein Riesenthema, weil es einfach sozusagen einer von den Sargnägeln auf diese optimistische Hippie-Vision war, Love and Peace und so. Und damit war das vorbei. Und auf einmal hatte man dann das Hippie-Ding gesehen als Drogen, Gewalt. Ja. Das war das Altamont-Konzert, das war auch dann die Charles Manson-Geschichten und so. Und ich wollte es nur erwähnen, weil wer war dort Kameramann? George Lucas. Und es ist nicht sicher, ob er es war, weil es sind so zwei, drei Kameraleute vielleicht gewesen, aber es ist gut möglich, dass George Lucas derjenige war, der tatsächlich die Kamera geführt hat, wo du, das kannst du heute noch anschauen, ist auch in dem Film drin, wo eben hier der Meredith Hunter von den dort direkt vor der Bühne erstochen wird. Und manche Leute sehen das ja auch als, und ich weiß nicht, ob ich so weit mitgehe, aber ja, es ist auf jeden Fall überlegenswert. Manche sagen ja, diese ganze Altamont-Geschichte ist wie so ein ein düsteres Ritual auch. Und da können wir natürlich, deswegen erwähne ich es hier, so argumentieren, naja, der Lucas hat da seinen Job gut gemacht und dann ist er vielleicht ein paar Grade aufgestiegen und ist dann auch eben in Hollywood, konnte er dann Karriere machen, um dann sozusagen die alten Mythen wieder neuen Schläuchen zu erzählen. Und letztens ist Star Wars, schon, im Grunde sagt schon der Name, Star Wars, die Sterne sind es. Und das sind wir Menschen, die dann diese Sterne personifizieren. Jeder von den Sternen ist irgendeinem Gott zugeordnet. Das gibt es in all diesen Religionen. Schaut euch die Griechen an und so. Ich meine, die Sterne und die Götter, das ist dasselbe. Das ist austauschbar. Das ist Astrotheologie. Richtig, richtig interessantes Thema so. Ja, und Also Hamlets Mill ist so das Buch, wie gesagt, 69 rausgekommen, was so diese Tür richtig aufgemacht hat. Aber es haben dann Leute eben noch weitergearbeitet. Und ich möchte wenigstens noch einen Namen erwähnen. Oder sagen wir mal, auf einen möchte ich auf jeden Fall hinweisen. David Matheson heißt er. David Matheson. Das ist jetzt gerade aktuell jemand, der sozusagen diesen Weg weitergegangen ist. Und den ich aktuell als einen der besten Kenner jetzt beschreiben würde, von dem, was Astrotheologie ist. Und der hat tatsächlich nachgewiesen, dass diese astronomischen Phänomene die Grundlage von, und er sagt es wirklich, das ist, was er sagt, von allen Mythen sind. Er sagt ausschließlich, alle, mit denen er sich beschäftigt hat, haben, wenn du einmal dieses Muster erkennst, siehst du es überall wieder. Gewisse Ähnlichkeiten im Plots, gewisse Zahlen, die auftauchen. Und er sagt das wirklich, das ist weltweit, also durch die verschiedensten Zahlen, Zeiten, nicht nur die Hochkulturen, sondern eben auch, er beschreibt es, dass das auch vorkommt in Japan, bei Indianermythen, irgendwo in Afrika. Also auch so in so Stammesgesellschaften und so weiter. Und das ist natürlich richtig spannend. Ja. Weil da kann man sich jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es beispielsweise amerikanische Prärie-Indianer jemals so meisterhaft den Himmel beobachtet haben, dass sie diese Präzision entschlüsselt haben. Das ist nicht vorstellbar. Also muss man ja auch nicht. War für die vielleicht gar nicht notwendig. Ja. Woher hatten die dann dieses Wissen? Wo ist es hergekommen? Ja, das sind große Fragen, die sich da stellen. Ne? Und wie gesagt, eine Spur weist schon eben gerade in unsere Lande, dort Himmelsscheibe von Nebra, und da kommt noch mehr, da wird noch mehr entdeckt. Wir fangen erst an, diese Dinge zu entdecken. Die könnten das schon entschlüsselt haben, vor ganz, ganz langer Zeit. Die Frage ist aber, waren es die Ersten? Oder geht es nicht noch weiter zurück? Wenn wir es wie vorher gesagt haben, hier, dass eben die Sphinx, dass wir da vielleicht in Zeiten von 12.000 Jahren sind, Zeitalter Löwe und so, dann wäre das ja noch mal älter als diese Sachen, die wir in Sachsen-Anhalt finden. Dann würde es noch mal die Frage stellen, wer hat das dann gehabt? Gab es da so eine Lost Civilization, irgendwas Vergessenes? Und die haben das gehabt? Die haben das vielleicht sogar als ihr Erbe so eingepflanzt in die Mythen der Welt. Das ist ja auch so eine Idee. Weil, okay, wenn ich das so erzähle, dann sehe ich es ja oft kritisch. Ja, diese Mythen, das sind doch alles so Dinge, die, das hat viel zu tun mit Geheimhaltung, Geheimgesellschaften, weißt du, die dieses Wissen horten, aber eben nicht rauslassen, sondern das kodieren und die einfachen Menschen dann eben mit diesen kodierten Narrativen piesacken. Ja, du musst, weil steht so geschrieben und so. Und das ist ja, was ich sozusagen mache, so diese Dinge, denen ein bisschen die Kraft nehmen, um zu sehen, hey, wir brauchen nicht nach irgendwelchen Mythen, Büchern, Narrativen leben, sondern halt frei leben. So. Aber man könnte es auch andersrum sehen, man kann auch sagen, und das ist ja auch wirklich ein sinnvoller Punkt, vielleicht ist es ganz bewusst eingepflanzt worden, um eben dieses Wissen zu erhalten. Es könnte auch Wissenerhalt sein, zumindest am Anfang, ja, so dass es in guter Absicht geschehen ist. Wie kannst du Wissen erhalten? Klar, man könnte es alles irgendwo aufschreiben und wie die Qumran-Rollen irgendwo vergraben und hoffen, dass es irgendwann mal jemand sieht. Aber hey, welches Material kannst du 12.000 Jahre beschreiben? Also, ich meine, in Qumran, da gibt es eine so eine Kupferrolle, aber die schon zerbröselt nach 2.500 Jahren. Was könnte man noch machen? Stein natürlich, ja, Wissen in Stein, das wird noch mehr. Aber und wir wissen auch, dass tatsächlich in steinernen Bauwerken ganz viele von diesen Dingern kodiert sind. Auch das ist Astrotheologie, wenn wir feststellen, dass ein Großteil der alten Anlagen, Megalithstrukturen, ob das jetzt die Pyramiden sind oder andere, dass die kosmische Ausrichtungen haben. Das ist auch nichts anderes als eben die Ausrichtung nach den Sternen. Die Himmelsrichtungen sind definiert von der Sonne. Und die Sonne ist Teil von den Sternen. Wir sehen es nur so erdnah an der Sterne, sehen wir nur Sterne, aber die Sonne ist auch Himmel. Die Himmelsscheibe von Nebra zeigt es klar auf. Sonne, Mond, Sterne, das sind die Spieler, um die es dort geht. Ja. Und deswegen auch all diese Sachen wie Jahreszeiten spielen dort eine Rolle. Also könnte man auch sagen, okay, sind diese alten Bauwerke kodieren das in sich drin? Du kannst es schon entschlüsseln. Hey, warum haben die sich da ständig nach den Himmelsrichtungen orientiert? Was für Proportionen sind da und all diese Sachen? Aber eine weitere Möglichkeit, um sozusagen dieses alte Wissen einzupflanzen im Kollektiv der Menschheit, wären eben Mythen. Wären Mythen und daraus aus Mythen wachsen dann Religionen. Da könnte man sagen, also vielleicht war es ja am Anfang, also vor Tausenden von Jahren, war das ja vielleicht sogar sinnvoll. Und nur ist es dann, und so argumentiert übrigens der Matheson, der argumentiert genau so, das Problem ist, als dann irgendwann die Leute begonnen haben oder von Priestern oder so begonnen wurde, diese Mythen wörtlich zu nehmen. Wörtlich zu nehmen. Und daraus dann irgendwie sozusagen in einer Perversion, in einer Verdrehung, dann irgendwie lauter Regeln und Gesetze und das, was wir halt heute so als Religion kennen, kreiert haben. Während jemand wie Matheson sagt, diese Mythen sind alle, das sind alles Allegorien, das sind Metaphern. Metaphern für ein altes, uraltes, geheimes Wissen, was aber eben eigentlich nicht geheim sein muss, weil es spielt sich ja vor unseren Augen ab, am Himmel. Und dass es keineswegs die Idee war, dieses Wissen von den Menschen fernzuhalten, sondern dass die das sogar verankern wollten. Und dass eben das Problem ist, dass man irgendwann diese Dinge buchstäblich, wortwörtlich genommen hat und dass das sozusagen am Anfang steht von dem Chaos und der Verwirrung, die wir heute sehen. Also ein Matheson, der weist eher darauf hin, hey, guck mal, das ist diese alte Tradition. Ne? Jetzt möchte ich auch nochmal auf etwas eingehen und hier die Frage stellen, weil hier Astrotheologie, es ist ein Riesenthema. Vielleicht auch noch da den Hinweis, wen das mehr interessiert. Ich kann das ja nur mal so ein bisschen die Tür aufmachen. Da musst du dich schon intensiv damit beschäftigen. Und es gibt sehr gute Lehrer zum Thema Astrotheologie, eine ganze Menge freies Wissen für euch verfügbar. Das meiste auf Englisch, aber ich möchte trotzdem mal die Namen nennen. Mark Passio hat gute Sachen darüber gemacht. Santos Bonacci aus Australien, übrigens auch ein witziger Typ, weil auch der so ist früher Straßenmusiker gewesen und dann The Cosmic Gypsy irgendwie. Santos Bonacci, auch interessanter Typ. Der hat ganz, ganz viel gemacht. So Astrotheologie. Webster Tarpley, auch einer der vielleicht der ersten, die so diese Zusammenhänge mal gebracht haben. Und eben auch diesen, wie hieß er nochmal? David Matheson hieß er, glaube ich. Ja? David Matheson. Diese Leute kann ich nur empfehlen, wer jetzt da tiefer in dieses Thema einsteigen will. Aber auf einer anderen Sicht gesehen, ist dieses Wissen eigentlich wirklich so wichtig? Ist es wirklich so wichtig? Ich meine, ist das Wissen, was tatsächlich uns Menschen hilft, unseren Alltag zu bewältigen, uns Menschen hilft, die großen philosophischen Fragen, diese existenziellen Fragen, die Fragen, die eben auch Hamlet gestellt hat, sein oder nicht sein, was ist der Sinn des Lebens und so, diese Fragen, hilft uns das da überhaupt? Ist das ein Wissen, was wir haben müssen? Also was es unbedingt braucht, ohne dieses Wissen keine Erleuchtung oder sowas. Ist es so? Weil das ist auch, wenn ich dann so tief in mich reinschaue, ich finde es halt total interessant, beschäftige mich auch damit, aber wenn ich so in mich reinschaue, dann erkenne ich auch auf einer anderen Ebene, wenn du den Himmel wiederum siehst aus den Augen eines Kindes, spielen diese Dinge ja gar keine Rolle eigentlich. Ich bringe das Thema hier auf, nicht weil ich sage, Leute, ihr müsst das verstehen, sondern ich bringe das Thema auf, was für mich wichtig ist und was ich euch rüberbringen will, ist aufzuzeigen, dass alle diese Mythen und Narrative eben diese kosmische, diese Wurzel haben. Und dass es eben null Sinn macht, sich jetzt da diese Sachen buchstäblich, wortwörtlich zu nehmen und sich dementsprechend da irgendwelchen rein konstruierten Regeln irgendwie zu unterwerfen. Also für mich geht es darunter, oder ich wirke dahin, machen wir uns frei von diesen Sachen. Frei von eben diesen Religionen, die uns halt vorschreiben, wie wir zu leben haben. Die Autoritäten sind. Und das Wort Autorität, das ist dieselbe Wurzel wie dem Wort Autor. Das ist, was man schreibt. Eine Autorität, die schreibt dein Leben für dich. Verstehst du? Das ist Autorität. Ich will, dass du selber dein Leben für dich schreibst, dass du dein eigener Autor wirst. Und das ist eben genau das, worauf ich hinwirke. Also, dass man sich dann ja frei machen kann von diesen Dingen. Und wenn ich mir das anschaue, dann ist es super spannend. Ich beschäftige mich gerne damit auch. Aber gleichzeitig ist es nichts, was man wirklich wissen muss. Das ist auch mal entscheidend. Für uns ist es hilfreich zu verstehen, hey, komm mal, die Religionen haben alle also diese Astro-Connection. Wir müssen die nicht wortwörtlich nehmen. Aber es ist mitnichten so, dass du nur dann die Erleuchtung findest, wenn du diese Sachen bekommst. Tatsächlich ist dieses sich beschäftigen mit den Sternen, das kann auch der in einen faustischen Trip führen. Das ist immer so ein Beispiel, was ich gerne nehme. Goethe, Faust. Ja, das ist der Typ, der alles gewusst hat in seiner Zeit, der alle Bücher gelesen hat, der Meister des Wissens. Aber dann, gerade weil er so viel weiß, hat ihn das so wahnsinnig gefuchst, irgendwie, dass er immer noch nicht versteht, was die Welt im Innersten zusammenhält, was wirklich Leben ist. Und das ist eben dieses Ding. Letztens bleibt Leben ein Mysterium und wir können es nie ganz entschlüsseln. Und gerade wenn du in die Sterne schaust, dann ist es ein, dann ist es dieses Unendliche, dieses Schauen ins Unendliche. Und du wirst es nie, egal wie intensiv du studierst, du wirst nie alles entschlüsseln. Dann gibt es da noch mehr. Und ich meine, es gibt noch kleinere Sterne und die folgen auch wieder gewissen Mustern und so weiter. Du kannst dich da ewig, also was ich mir sagen will, du kannst dich dort verändern, ohne dass du jemals das komplette Bild siehst. Weil, wie die Kinder schon ganz naiv singen, so halt in dieser kindlichen Sicht, weißt du, wie viele Sternlein stehen? Wer kann das von sich sagen? Das ist dieser faustische Trip. Das heißt, wenn wir uns so mit Astrotheologie beschäftigen, aus meiner Sicht, wir sollten auch nicht verkrampfen. Ja, es ist interessant und im Grunde klingt es ja fast wie ein Widerspruch, weil viele Leute sagen, ah, ich würde so viel wissen und da kommt so viel Wissen rein. Ja klar, ich meine, mit dem, ich bin ein geistiger Mensch und beschäftige mich mit solchen Sachen, aber trotzdem sage ich, also, oder vielleicht gerade deswegen sage ich, Wissen ist kein Selbstzweck, sondern letztens geht es um dieses Wissen, führt dann auch wiederum nur an den Punkt, wo du es dann auch wieder loslässt, wo du eben erkennst, das ist halt Unendlichkeit und was weiß ich schon in der Unendlichkeit. Und das erdet dich dann wieder so, das bringt dich wieder ins Hier und Jetzt rein. So. Während der faustische Trip ist eben dieses zwanghafte Wissen wollen und das letzte Geheimnis und die letzte Einweihung noch und da kommt noch ein Geheimnis und noch ein Arcanum und so. Und da kannst du dich auch drin verlieren. Im Grunde genommen ist das der Trip, in dem auch viele von diesen Geheimgesellschaften sind, die halt das überbewerten letztens. Das ist interessant, oder um es in den Worten von Towns Van Zandt zu sagen, Musiker, Songwriter, Barde aus Texas. Towns Van Zandt hat das so schön ausgedrückt, er hat gesagt, er hat es gesungen, we've got the sky to talk about and the earth to lie upon. Wir können die ganze Nacht über den Himmel reden. Wow, das ist so inspirierend. Wir können es austauschen, wir können philosophieren. Wir alle kennen es und unter einem Sternenhimmel liegen. Das kann inspirieren. Wir können die ganze Nacht können wir uns da rausschicken, ohne dass wir aber danach wissen, ah, jetzt haben wir alles verstanden. Aber es ist faszinierend. Es wird uns nicht langweilig. Wir können uns mit den Sternen beschäftigen. Aber am Ende legen wir uns wieder auf die Erde. The earth to lie upon. Da schlafen wir. Am Ende ist es immer wieder alles Erde. Es kommt alles wieder aufs Hier und Jetzt zurück. Das ist dort ganz entscheidend. Ne? Ja, wo wir schon beim Thema in die Sterne gucken wollten, können wir vielleicht auch nochmal sagen, so Lichtverschmutzung, ja? Wollte ich auch nur mal reinschmeißen. Das ist auch ein Thema, ja, in unserer heutigen Welt. Wer sieht denn überhaupt noch die Sterne? Wie viel sehen wir noch von den Sternen? Wenn wir hier in so dicht besiedelten Regionen wie Mitteleuropa leben. Also ich habe noch das Glück, ich lebe noch in einem Teil von Deutschland, auch wo ich in der Stadt lebe, kann ich immer noch Sterne sehen. Aber relativ wenig. Aber wenn du es einmal erlebt hast, dass du in deinem Leben mal irgendwo warst, wo mal ein richtig freier Sternenhimmel ist. Beispielsweise in der Wüste, wo dann auch trockene Luft ist. Das ist dann auch noch klimatisch halt, das ist der Hammer. In der Sahara, wenn du mal bist und nachts dich hinlegst, einfach auf den Rücken legst, wirklich, du versinkst in diesen Sternen. Das ist tatsächlich, das ist ein Erlebnis, es ist wie ein spirituelles Erlebnis. Und das ist auch der Grund, warum eben, weil der Mensch war schon immer so. Und es war früher bei den Menschen noch viel mehr so, als wir keine Elektrizität hatten, keine Lichtverschmutzung. Es war einfach so, dass du jede Nacht schaust natürlich in den Himmel. Jede Nacht Sonne und tagsüber Sonne, aber nachts auch Mond, Sterne. Das sind die Dinge, mit denen man sich beschäftigt hat. Das ist inspirierend. Und jeder von uns, das Wort sagt schon inspirieren, merkt schon, da kommen wir eben schnell rein in so einen, in etwas Spirituelles. Und das ist eben dann die Grundlage gewesen, aus dem sich dann später dann Mythen und Religionen entwickeln. Ja, das ist ein großartiges Thema. Ich, wie gesagt, wenn euch das mehr interessiert, schaut euch die Arbeit an von denen, die ich genannt habe. Wie gesagt, es gibt nicht so viel auf Deutsch, aber mittlerweile auch schon. Es wäre auch wert, vielleicht das eine oder andere von diesen Arbeiten auch zu übersetzen. Also wer sich da angesprochen fühlt oder eine Aufgabe sucht, das wäre wichtiger Stuff. Wir haben also Sachen von Astrotheologie, so ein paar Vorträge von Santos Bonacci vielleicht mal zu übersetzen oder so. Wäre gute Arbeit. Also man könnte dort wirklich weit und tief reintauchen, möchte das Ergebnis jetzt oder dieses Fach ja hier nur ein bisschen so anschieben. Aber jetzt möchte ich dann doch nochmal zurückkommen zu Weihnachten und noch ein paar Dinge zu Weihnachten sagen. Zum einen möchte ich noch mit einem Ding ausräumen, was immer wieder kommt. Und zwar wird immer wieder gesagt, dass doch der Weihnachtsmann eine Erfindung wäre von Coca-Cola. Und das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ich zeige euch hier mal ein, zwei Weihnachtsmänner. Die sind älter als Coca-Cola. Das ist irgendwo aus dem skandinavischen Bereich, Schweden oder sowas, das ist das 19. Jahrhundert. Coca-Cola wurde Ende 19. Jahrhundert gegründet, das ist aber früher. Und das ist aber genau schon eben mit den wichtigen, entscheidenden Attributen. Rot, weiß, roter Mantel, weißer Bart, rote Kappe. Allein die Farben, diese Farbsymbolik, die ist viel älter. Das reicht weit zurück. Wir können auch noch einen anderen sehen. Hier, dieser ist auch ganz, ganz interessant. Ich meine, das ist frühes 19. Jahrhundert. Das ist auf jeden Fall definitiv älter als Coca-Cola. Coca-Cola war nur genial, muss man natürlich anerkennen, geniale Vermarktung. Haben gesehen, dass man das super nutzen kann und haben das dann gemacht. Aber die Story selber ist viel älter. Da könnte man auch lang drüber sprechen, über die Wurzeln vom Christentum. Es geht dann bis zurück in das Schamanische rein, bis hin zum Fliegenpilz und so weiter. Großartige Geschichten. Ja. Es ist halt ein altes Ding hier in den nordischen Landen. Ja, Weihnachten, das ist eine alte Geschichte. Dann wird auch noch häufig gesagt, wenn es so ums Thema geht, Weihnachten, da wird oft auch wird oft auch erzählt, dass es auch so vielleicht ganz blutrünstige Traditionen hat. Ja, dass so die Christbaumkugeln, dass man da früher irgendwie Fleischfetzen von Menschenopfern und so gemacht hätte. Ganz ehrlich, die meisten von diesen Geschichten scheinen mir aus dem christlichen Lager zu kommen. Und es sind halt Geschichten wie so oft, die bösen Heiden. Wie gut, dass wir das Christentum haben. Vorher waren die alle Heiden und die Heiden waren alle böse. Die haben alle irgendwie komische Rituale gehabt, Menschenopfer und so weiter. Und das stimmt natürlich nicht. Es gab Menschenopfer in heidnischer Zeit. Es gab aber auch Menschenopfer in religiöser Zeit. Das ganze Christentum ist ja die Idee von einem Opfer. Solche Dinge gab es, ja? Aber zu sagen, ja, das ist halt diese ganzen bösen heidnischen Traditionen, halte ich auch für falsch. Sondern aus meiner Sicht ist es tatsächlich eine ganz natürliche Geschichte, dass, weil wir eben in diesen Jahreszeiten leben, dass jetzt, wenn wir in diese dunkle Jahreszeit eintauchen, natürlich macht das was mit uns. Heute der moderne Mensch, spätestens seit der Industrialisierung, der lebt nicht mehr nach den Dingern. Die Stechuhr geht, egal was ist. Wir sind halt losgelöst davon, aber trotzdem, wir leben nun mal in dieser Zeit. Wir haben jetzt andere Lichtverhältnisse, wir haben andere Temperaturen. Automatisch gehst du mehr in Räume rein, als dass du rausgehst. Es ist nun mal so. Und deswegen sind diese Traditionen von Weihnachten, dass man in sich geht, dass man ins Häusliche reingeht, das Familiäre auch, das Familien zusammenkommen, so, das ist alles sinnvoll, das ist alt und ich kann da nicht im Geringsten irgendwas Negatives erkennen. Ich selber habe mit Weihnachten, das ist in unserer Welt, immer wieder ein ambivalentes Verhältnis gehabt. In jüngeren Jahren, wo ich noch mehr Rebell war, es ist wirklich so, ich kann euch da mal zwei Beispiele reinschmeißen, ich hatte mit Weihnachten immer Probleme. So. Als ich 14 war, da habe ich 14, 15, da habe ich Weihnachten zusammen mit einem Kumpel, ich konnte einen von meinen Kumpels konnte ich überreden, wir sind an Heiligabend von zu Hause weg und sind außerhalb vom Dorf, ich bin in so einem Dorf in Bayern aufgewachsen, außerhalb vom Dorf in ein Heustadel, also so ein Heustall. Stall nicht, weil da keine Tiere drin sind, aber so Heu gelagert wird, Stroh. Dort haben wir Weihnachten gefeiert, zu zweit. Aber das ist von zu Hause ein bisschen was gemobst. Da hat man auch so angefangen, Glühwein zu trinken, also die ersten Erfahrungen, aber es hat einem gut getan. Und dann ein bisschen Plätzchen, einen Stollen gemobst, haben wir zu zweit da im Heustadel gefeiert. Im Grunde genommen nur so als Rebellion gegen dieses moderne Konsumweihnachten. Und letzten Endes ist es aber auch nur halt einfach ein, warum rebelliert man dagegen? Weil es einem so weh tut. Weil du halt weißt, Weihnachten, Harmonie sollte dort sein und das ist eben die Zeit, wo dann das auch sichtbar wird, was alles nicht stimmt, wo überall Disharmonien sind und die tun weh und da habe ich halt, dass ich da klein war, aber meine Art sozusagen mit diesem Schmerz umzugehen, Weihnachten, ey, ich mache Kontrastprogramm, also wir gehen dort in Heustadel. Ich glaube, 2, 3 Jahre später habe ich Weihnachten mit den Obdachlosen verbracht, in München auf der Straße so. Also ich habe mich da hingesetzt und nichts mehr Bescherung, sondern dort zusammen mit den Leuten. Übrigens auch eine ziemlich traurige Erfahrung auch, aber das nur so am Rand. Also ich wollte es eigentlich nur erzählen, dass ich eben auch gerade in jungen Jahren immer so ein Weihnachtsgegner war. Weil eben alle reden von Harmonie, aber du siehst eben mit all die Dinge, gerade in diesem Kontrast, wo eben überall die Disharmonie ist und dann rebelliert man dagegen. Hey, Schein und Sein, was ist das für eine Welt hier? Und so. Mittlerweile muss ich sagen, im Laufe des Reifeprozesses, den man im Leben mitmacht, muss ich sagen, habe ich echt meinen Frieden gemacht mit Weihnachten, weil ich eben genau das erkenne, dass es natürlich eine sinnvolle Geschichte ist, jetzt in dieser dunklen Jahreszeit mal in sich zu gehen, ein bisschen Selbstreflexion zu betreiben, Aber auch eben dieses, das Familienzusammenkommen, dass man dort sich Dinge schenkt, sich einander Aufmerksamkeit schenkt, aber auch wirklich was schenkt, mit dem man sich beschäftigen kann. Die Weihnachtszeit oder überhaupt die Winterzeit war früher für viele Leute auch die Zeit von Handwerk, wo du halt Dinge gemacht hast, weil es halt draußen nichts zu tun gab in einer Agrargesellschaft. Und das hat alles schon seinen Sinn. Das sind schon gute Traditionen. Und ich kann verstehen, wenn manche von euch gerade in jüngeren Jahren da aufbegehren dagegen. Bei mir war es auch so. Aber das nur so als Perspektive. Es macht schon Sinn. Ja, es macht schon Sinn, dort diese Weihnachtszeit auch so zu begehen, zusammenkommen, mit einer Familie zusammenkommen. Und gerade eben, weil es diesen Kontrast darstellt, was eigentlich eine harmonische Zeit sein sollte, erkennt man die Disharmonien in all den Familien, da wo es nicht stimmt. Aber hey, Leute, habt keine Angst davor, weil ich meine, dafür sind wir auch Krieger und Heiler. Dann erkennen wir halt nun mal Disharmonien. Und das ist doch letzten Endes sogar ein Schritt voraus, eine Enttäuschung. Hey, wir erkennen hier, wie es wirklich ist. Und wenn man das erkennt oder diesen Ansatz hat, dann kann man auch schrittweise damit Frieden machen und halt schauen, gut, dann erkennen wir halt all diese Disharmonien in meinem Leben, also jeder für sich. Und das tut weh, aber das ist der erste Schritt, um dann vielleicht manche Dinge auch wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und deswegen sehe ich die Weihnachtszeit sehr wohl als eine angenehme Zeit. Und das ist auch genau, was ich euch allen da draußen wünsche. Eine angenehme Weihnachtszeit. Es ist nicht nur Weihnachten, es hört jetzt auch nicht wirklich auf dann am 26. Es kommt dann die Zeit der Rauhnächte. Du kannst es weiterdrehen bis zu Lichtmess. Das ist dann 6. Februar, glaube ich, und so weiter. Es geht um diese Jahresende, ein bisschen Rückschau halten, Selbstreflexion. Das wünsche ich euch allen, also, dass ihr da Dinge erkennt in eurem Leben, in eurem Umfeld. Auch Schwächen, die man selber hatte. Und deswegen möchte ich jetzt auch noch vielleicht ein paar ganz persönliche Sachen sagen, weil es ist ja auch Jahresende. Möchte mich an dieser Stelle bedanken für alle Unterstützung, die ich bekomme von euch da draußen, also die ich persönlich bekomme, die wir als Nuviso bekommen. Das ist großartig. Und bei Selbstreflexion stelle ich fest, das ist halt auch einer von meinen Makeln, sage ich euch ganz ehrlich. Ich bin da manchmal ein bisschen schlecht organisiert. Und ich muss gestehen, es kommt vor, es gibt so viele Leute, die mich anschreiben. Und ich habe leider, ich sehe das wirklich als ein Defizit an, aber jeder hat halt so seine Schwächen. Ich bin da manchmal nicht richtig organisiert, um jeden irgendwie die Antwort auch zukommen zu lassen, die angemessen wäre. Was sind so viele gute Leute, die mir schreiben, die mir interessante Sachen schreiben, die mich aufmuntern, Leute, die mich auch direkt unterstützen. Ich bekomme Post von euch und auch da muss ich gestehen, habe ich es, glaube ich, noch nicht geschafft, jedem dann persönlich mich dafür zu bedanken. Und das ist ein Defizit, keine Frage. Und das ist wieder meine Reflexion, wo ich mir denke, Mensch, Frank, krieg das einfach mal auf die Reihe. So, ich nehme es mir auf jeden Fall vor, da ein bisschen mehr ein Auge drauf zu haben, aber ich möchte es auch einfach sagen, wirklich vom Herzen, ey, danke für die Unterstützung, so. Danke für die Unterstützung und sorry, wenn vielleicht das ein oder andere Mal keine Antwort kommt oder viel zu spät kommt oder sowas. Das ist dann nicht, weil ich so arrogant wäre, interessiert mich alles nicht, es ist einfach, weil ich da manchmal auch einfach überfordert bin. Das ist eine Schwäche von mir, gilt es halt auch selber daran zu arbeiten. Aber hey, das ist Zeit der Reflexion. Aber seid versichert, dass es wirklich richtig gut tut, so eure Unterstützung. Gerade in Zeiten, die bewegt sind, die auch nicht immer einfach sind. Ihr wisst, wovon ich rede. Es gab auch viele Turbulenzen rund um mich dieses Jahr, die ganze Chemnitz-Geschichte und so. Deswegen tut es wirklich gut, auch ein Feedback zu bekommen, wo einem Leute so halt ein bisschen was Erhebendes sagen, so, also was Aufbauendes. Das tut wirklich gut, das freut mich sehr. Und ich bin da wirklich dankbar für alle Leute, die uns unterstützen. Wirklich jeden von euch. Es ist großartig und ich würde mich freuen, wenn das weiterhin geht, wenn wir weiterhin wachsen. Wir als Nuviso, das, was ich mache, wir als Community, wir als Menschen, wenn wir halt einfach Schritte weiterkommen auf unserem Weg von hin zu Wahrheit. Und Wahrheit ist nichts Absolutes, was dann feststeht für immer, weil da gibt es nur ganz wenige. Es ist eine Dynamik, ein Prozess, dass wir halt immer ein bisschen mehr erkennen, dass wir uns freier werden, dass wir uns selber stärken können. Das ist mein Anliegen, das ist, warum ich das Ganze ja überhaupt mache. Und das ist mein Wunsch, weil das auch so, kann man auch jetzt schön eben raussehen, das hängt zusammen. Selbstreflexion und dann auch Blick nach vorne, was wünsche ich mir, welche Veränderungen möchte ich gerne haben und so. Und ja, das ist auch was ich mir wünsche, dass es weitergeht. dass wir diesen Weg weitergehen. Es ist wichtig und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Wir leben echt in Zeiten, wo so viele Dinge klar werden, wo so viele Schleier sich lüften. Und für mich selber ist es auch so. Schaut, all den Kram, den ich euch erzähle, ist nicht so, dass ich das irgendwie alles schon abrufbar habe, sondern ich bin auch in diesem Prozess drin. Und in dem, was ich hier tue, wachse ich auch selber. Und es ist, das wünsche ich mir einfach, dass wir diesen Weg weitergehen. Und echt danke an euch für alle, die uns dabei unterstützen. Und ja, mal sehen, was da alles noch auf uns wartet. Denn das war noch längst nicht alles. Geht immer noch gut weiter. Ja, in diesem Sinne möchte ich mich jetzt verabschieden von euch. Wünsche euch wirklich eine angenehme Weihnachtszeit, eine angenehme Winterzeit, eine angenehme stille Zeit. Stille, Selbsterkenntnis, Reflexion, Harmonie ins Leben bringen. Wünscht, dass es euch und euren Leuten, egal wo ihr das hört und anschaut, ja, dass ihr da in die richtige Schwingung kommt und dass es euch gut geht. Lasst es euch gut gehen und ja, wir hören und sehen uns nächstes Jahr. Da geht es dann weiter. Vielen Dank auch nochmal. Tschüss.